Dezember 2016. Im New Yorker Hauptquartier von WeWork wird Adam Newman ungeduldig. Sein Gast verspätet sich. Aber dieser Gast ist das Warten wert. Ähnlich wie so mancher Superstar kennt man ihn nur unter seinem Spitznamen. Masayoshi Son, der CEO von SoftBank, hat das erfolgreichste Venture-Investment aller Zeiten gemacht. Der Ökonom und Autor Scott Galloway spricht hier von Masas Spekulation mit Alibaba, dem chinesischen Pendant zu Amazon. Er hat einfach mal so 20 Millionen aus einem Bauchgefühl heraus investiert, dafür ist er bekannt. Aus diesem Investment wurden am Ende 100 Milliarden Dollar. Mit diesem Instinkt macht sich Masa viele Freunde. Investoren aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertrauen ihm Milliarden an. Und mit diesem Geld geht er nun auf Einhornjagd. Er macht sich auf die Suche nach Startups, die mehr als 1 Milliarde Dollar wert sind, und bietet ihnen dann gewaltige Summen an. Oft mehr, als sie wirklich benötigen. SoftBank hat jeden Deal eingesackt. Andere Risikokapitalgeber konnten da einfach nicht mithalten. Newman hatte Masa schon ein paar Monate zuvor kennengelernt und ihn seither umworben. Doch ohne Erfolg. Masa hatte bis zu diesem Tag noch nie einen Fuß in ein WeWork-Gebäude gesetzt. Mit 2 Stunden Verspätung trifft Masa endlich im WeWork-Hauptquartier ein. Bei der Begrüßung schaut Masa auf die Uhr.
Tut mir leid, ich habe leider nur 12 Minuten.
Newman lässt sich die Enttäuschung nicht anmerken. Nach einer kurzen Führung lädt Masa Newman ein, ihn zu begleiten. Als die beiden im Wagen sitzen, zieht Newman sein Pitch-Deck heraus. Doch Masa will davon nichts wissen. Stattdessen notiert er auf seinem iPad einen Deal für ein Investment über 4,4 Milliarden Dollar. Am Ende des Dokuments fügt er noch 2 Unterschriftslinien ein. Masa unterzeichnet in Großbuchstaben und rot, Newman in blau. 30 Minuten später schickt ihm Masa die Vereinbarung per E-Mail zu. Es ist Masas bisher größte Investition in ein US-Unternehmen. Der Wert von WeWork steigt damit auf etwa 20 Milliarden Dollar. Das Treffen dauert gerade mal 28 Minuten. Nachdem alles vorbei ist, lässt sich Newman in einer weißen Limousine durch die Stadt fahren. Er hört laut Rap und starrt auf den soeben vereinbarten Deal, der alles verändern sollte. Ein paar Monate später reisen Newman und sein Partner Miguel McKelvey zur Vertragsunterzeichnung nach Tokio. Masa wendet sich an Newman und fragt: Wer gewinnt in einem Kampf? Der Schlaue oder der Verrückte? Newman kennt die Antwort.
Der Verrückte?
Ja, aber ihr beide seid nicht verrückt genug. Masa sagt, WeWork könnte ein Billionenunternehmen werden. Sie sollen größer denken, ihrer Fantasie völlig freien Lauf lassen. Die frischen 4 Milliarden Dollar sollen Newman nun bitte auch wirklich ausgeben. Sagt man einem Mann mit Mitte 30, er sei Jesus, wird er das vermutlich auch glauben. Einer der klügsten Investoren hält dein Unternehmen für wertvoller als den Autobauer Ford. Er sagt, du seist nicht verrückt genug und will dir noch mehr Geld geben. Die Presse liebt dich, die Banken lieben dich, die TV-Sender lieben dich. Warum solltest du denn nicht glauben, dass sie Recht damit haben? Ich bin Alexander Lange, der Host von Kampf der Unternehmen. Dies ist WeCrashed, der Aufstieg und Fall von WeWork mit Episode 4. Sei verrückt. Nach dem SoftBank-Investment ist WeWork nun fast 20 Milliarden Dollar wert. Diese enorme Bewertung erregt die Aufmerksamkeit von Scott Galloway. Er überschlägt kurz einige Zahlen und ist erstaunt. Die einzelnen gemieteten Stockwerke waren mehr wert als das ganze Gebäude. Das ergab doch einfach keinen Sinn. WeWork war cooler als andere Coworking-Anbieter, keine Frage. Aber war es deshalb gleich so viel mehr wert?
putting in place reclaimed wood.
Holzbalken, Milchglas, Designersitzmöbel, eine Bar mit Craftbier. Und schon ist ein Stockwerk in einem achtstöckigen Haus mehr wert als das ganze Gebäude? Dann wurde ich hellhörig. Ich fing sofort an, Nachforschungen über das Unternehmen anzustellen. Im Zusammenhang mit WeWork fallen immer bestimmte Schlagwörter. Oder wie Galloway sagt, Yoga bla bla. Im Moment sind Firmen erfolgreich, die Software as a Service anbieten, abgekürzt SaaS. In diese Richtung wollten sie gehen. Sie nannten ihr Geschäft einfach Space as a Service und wurden, zumindest der Abkürzung nach, auch zu einer SaaS-Firma. Newman nennt die Planung der Grundrisse nun WeWork OS, als wäre es vergleichbar mit der Entwicklung eines komplexen Computerbetriebssystems. Für Galloway klingt das alles recht dubios. In einem Video für Business Insider fasst er seine Einschätzung so zusammen. WeWork ist das am meisten überbewertete Unternehmen der Welt. Es ist ein Beispiel, wie in einem überhitzten Markt Firmen und Investoren auf Halluzinationen hereinfallen. Galloways Video wird damals scharf kritisiert. Zwar wurden auch schon vorher Zweifel am Geschäftsmodell von WeWork laut, aber noch nie in einer solchen Deutlichkeit. Doch WeWork befindet sich auf einem Höhenflug, der Galloways Einschätzung zu widerlegen scheint. Kurz darauf verdoppelte sich dann die Bewertung. Aber Galloway ist nicht allein mit seinen Bedenken. Ein paar Monate zuvor hatte jemand versucht, mit internen Informationen auf Ungereimtheiten bei WeWork hinzuweisen.
WeWork verklagte mich, weil ich einem Nachrichtensender Dokumente zugespielt haben soll.
Joanna Strange ist eine ehemalige Angestellte. In der letzten Episode verglich sie das Klima bei WeWork mit dem Film Angriff der Körperfresser. Sie wird im Juni 2016 entlassen. Etwa einen Monat später erscheint ein Artikel, in dem behauptet wird, WeWork hätte seine Gewinnprognose um fast 80% reduziert. Außerdem werden firmeninterne Finanzunterlagen angeführt. WeWork beschuldigt Strange der unerlaubten Weitergabe von Dokumenten und gewinnt damit vor Gericht. Der Artikel zeigt, dass WeWork nicht annähernd so viel Gewinn macht wie behauptet und beleuchtet erstmals die fragwürdigen Zahlen des Startups. Doch für WeWork sind dies nur kleine Störfeuer. Mit Massas Milliarden geht Newman auf Einkaufstour. Sie kauften Meetup, eine Plattform, mit der Leute sich verabreden können, und einige Softwarefirmen zur Logistikplanung. Unter anderem erwirbt er neben einem Baustartup auch eine Programmierschule für seine Mitglieder. Der größte Deal ist der Kauf des ehrwürdigen Lord & Taylor Kaufhausgebäudes auf der Fifth Avenue für 850 Millionen Dollar. Wie leichtsinnig und unbekümmert dort Geld ausgegeben wurde, ist einfach unfassbar. Und auch privat gibt das Ehepaar Newman Millionen aus. Sie kaufen gleich mehrere Apartments in Manhattan und machen daraus ein mehrstöckiges Penthouse. Sie haben dann Häuser in Manhattan, Westchester und natürlich in den Hamptons. WeWorks mutige Manöver und die scheinbar unbegrenzten Geldmittel machen die Konkurrenz nervös. Ich war sehr beeindruckt, wie schnell sie wuchsen. Ungefähr zu dieser Zeit vereinbart Newman ein Treffen mit Jamie Hodari, dem CEO von Industrious, einem Konkurrenten von WeWork. Vieles, was sie machten, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Damals dachte ich, vielleicht haben sie eine neue Strategie, die ich einfach nicht verstehe und sind irgendwie schon weiter als wir. Die beiden CEOs treffen sich bei WeWork in Adam Newmans gläsernem Büro. Ich kam mir vor wie in einem dieser Filme, in dem die Cops in einem Nachtclub ermitteln. Der Clubbesitzer sitzt in einem riesigen Glaskasten oder Raum, von dem aus man den ganzen Club überblicken kann. So kam mir das Büro vor, eine Art Panoptikum, um alles im Blick zu behalten. Hodari kommt im Freizeithemd, Newman trägt Yogahosen. Sie sprechen erst einmal ausführlich über Religion, bevor sie schließlich auf das Geschäftliche zu sprechen kommen. Er war aufgeregt, er sprang von einem Thema zum nächsten. Ich erwähnte eine Übernahme, die wir gerade gemacht hatten. Und er, wir investieren auch gerade. Über eine Übernahme freue ich mich ganz besonders, Wave Garden. Und ich dachte mir, oh nein, das ist bestimmt was Interessantes, eine Bautechnikfirma oder vielleicht hat das etwas mit Backend-Datenanalyse zu tun. Hodari fragt sich besorgt, ob WeWork vielleicht einen strategischen Wissensvorsprung hat. Und er sagte, die machen Wellen. Ich hielt das für eine Metapher in der Art wie, die machen was ganz Großes. Newman zeigt ihm ein Werbevideo für Wave Garden. Die ersten 30 Sekunden wurden Leute beim Surfen gezeigt. Ich dachte, die übertreiben es aber ganz schön mit ihrer Metapher. Doch das Surfen ging weiter. Und ein Sprecher sagte, wir stellen Ihnen hier Wave Garden Cove vor, eine moderne Surfanlage, die bis zu 1000 perfekte Wellen pro Stunde erzeugen kann. Und da wurde mir klar, es geht wirklich um Wellen. Er kauft eine Firma, die Wellenbecken baut. Newman erzählt, dass er halt gerne surft, aber Hodari fehlen die Worte. Was auch immer das für eine Strategie sein soll, er versteht sie einfach nicht. Und da dachte ich, vielleicht haben die auch einfach absolut keinen Plan. Newman schlägt vor, sich gegenseitig zu besuchen. Beide Firmen haben Standorte in New York, aber er möchte dazu nach Atlanta fliegen, im Privatjet. Sein Büro schickte die Einladung. Der Flieger sollte gegen 6 Uhr morgens von einem privaten Flugplatz in den Hamptons starten. Ich wohnte aber ganz woanders. Er schlägt vor, sich in Atlanta zu treffen. Sie meinten, Mr. Newman besteht darauf. Vielleicht wollte er die Zeit im Flieger nutzen, vielleicht war es aber auch ein Machtspielchen. Letztendlich bin ich 2 Stunden mit dem Taxi zu diesem Flugplatz gefahren. Bei Sonnenaufgang steigt Hodari zusammen mit Newman und einigen anderen Managern von WeWork gemeinsam ins Flugzeug. Alle Privatjets sehen ja so aus, als hätte Donald Trump sie entworfen. Aus irgendeinem Grund ist alles in weißem Leder gehalten, überall sind die goldenen Zierleisten, die Oberflächen sind aus hochglanzpoliertem Walnussholz und so weiter. Es war eben ein typischer Privatjet, wie man sie aus Filmen kennt. Die Gruppe setzt sich an einen Tisch. Kurz nach dem Start werden Drinks serviert. Es war eine Art Sektfrühstück. Nach 2 Bloody Marys sah ich mal auf die Uhr. Es war gerade mal 7.15 Uhr. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Aber es hat Spaß gemacht. Hodari fühlt sich wohl. Zumindest in der ersten Stunde. Und dann ließ er die Bombe platzen. Die ganze Stimmung drehte sich auf einmal. In 12.000 Metern Flughöhe wendet sich Newman an Hodari. Er will unter 4 Augen mit ihm sprechen. Die beiden nehmen weiter vorne im Flugzeug auf 2 großen Sesseln Platz. Er sagte, dass er mich mag. Ich sei ein netter Kerl. Er erwähnte auch, dass wir beide Juden sind, was ich in diesem Moment eher irrelevant fand. Und dann erklärt Newman, wie er Hodaris Firma platt machen will. Er hat vor, Hodaris Kunden mit einer kostenlosen Jahresmitgliedschaft bei WeWork abzuwerben. Dadurch würde Industrious ein Drittel seiner Kunden verlieren. Und wer darauf nicht eingehe, bekäme ein Angebot über 2 kostenlose Jahre. Diese Taktik will Newman so lange weiterführen, bis nichts mehr von Hodaris Unternehmen übrig ist. Er meinte, Marsa habe bei ihrem ersten Treffen gesagt, ich mag dich, du bist verrückt. Das Problem ist, du bist nicht verrückt genug. Er erzählte mir diese Anekdote, um mir klarzumachen, dass er nicht blufft, dass er keine Skrupel hat, so etwas auch durchzuziehen. Hodari glaubt Newman einfach nicht. Ich war vollkommen überzeugt, dass das Quatsch war. Kein Unternehmer würde so etwas tun. In unserem Geschäft geht es um jede Menge Geld. Das kann man nicht mit einem Werbegeschenk für $5 vergleichen. Mit so einer Strategie würde man einfach nur Unmengen Geld verbrennen. Nach dem Gespräch tut Newman so, als sei gar nichts passiert. Als hätte er nicht gerade damit gedroht, Hodaris Existenz zu zerstören. Ich dachte mir nichts dabei. Ich war überzeugt, er blufft. Doch einen Monat später erfährt Hodari von einer E-Mail, die einige seiner Mieter bekommen haben. WeWork meint es ernst. Sie starteten einen Großangriff in mehreren Städten. Ihr Ziel war, all unsere Kunden abzuwerben. Büroflächen sind nicht billig. Wenn dir also angeboten wird, dass du 6 oder 12 Monate oder noch länger keine Miete zahlen musst, ist das schon verlockend. WeWork lockt nicht nur mit einem mietfreien Jahr, sondern zahlt seinen Vermittlerinnen und Vermittler auch die 5- bis 10-fache Provision. Das kostete sie also noch mehr Geld als das, was Newman eigentlich ursprünglich geplant hatte. Hodari berichtet, dass Leute unter falschem Namen Besichtigungstermine vereinbarten und die Namen seiner Kunden notierten. Das habe erst aufgehört, nachdem er einen Manager von WeWork darauf angesprochen habe. Doch andere Taktiken sind noch dreister. Sie bauten ein Büro in einem Glaskasten, fuhren damit durch Atlanta und parkten vor unseren Standorten. Der Glaskasten auf der Ladefläche des Lastwagens war eingerichtet wie ein nettes kleines Büro. Sie passten unsere Kunden auf dem Weg zur Arbeit ab und fragten, ob sie nicht mal Probe sitzen wollten und wie ihnen das Design gefällt. Hodari macht sich Sorgen um die Zukunft. Etwa 10 Tage lang konnte ich nicht gut schlafen. Doch nach Monaten aggressiver Abwerbeversuche durch WeWork verliert Industrious nicht einmal 5% seiner Mieter. Das bestärkte mich darin, dass wir vieles richtig machten und unser übermächtiger Konkurrent trotz seines ganzen Geldes die falsche Strategie fährt. Hodaris Firma überlebt den Frontalangriff. Weder Newman noch WeWork wollten auf Nachfrage Hodaris Schilderung der Ereignisse kommentieren. Und nicht nur bei dieser Geschichte übertreibt es Newman. Mit Masas Geld und dem Ansporn, noch verrückter zu sein, wird Newmans Vision immer größer und immer aggressiver. Mittlerweile ist es unmöglich, den anspruchsvollen CEO zufriedenzustellen. Masa drängt ihn immer schneller, immer mehr Standorte zu eröffnen. Dabei geht es schon längst nicht mehr nur um Büroflächen. Im Herbst 2017, einige Monate nach Masas Investment, eröffnet WeWork unter dem Namen Rise by We, ein Luxus-Fitnesscenter mit Yoga, Boxring und einem Salzwasserpool. Ein Jahr zuvor hatte bereits We Live eröffnet, eine Art Wohnheim-Apartment-Gebäude. Mit diesen neuen Konzepten scheint WeWork den Nerv der Zeit zu treffen. Millennials wünschen sich Gemeinschaft und Betreuung. Auch die Medien berichten von dem neuen Lebensgefühl. Sonntags gemeinsames Abendessen bei WeLive, montags Frühstück bei WeWork und so geht's halt immer weiter. Ich bin froh, dass jemand für mich den Stil bestimmt, sei es nun Big Brother oder Big WeWork. In dieser Zeit wird auch die Rolle von Newmans Ehefrau Rebecca bei WeWork immer wichtiger. Offiziell ist sie für die Stärkung der Marke verantwortlich. Doch was genau ihre Aufgaben sind, weiß keiner so recht. Auf einer Betriebsfeier 2018 verkündet sie ein neues Konzept. Zu diesem Zeitpunkt hat das Paar 5 kleine Kinder. Die beiden besichtigen Privatschulen und geben $10,000 für Kindergärten aus. Aber Rebecca ist unzufrieden, dass die Kinder auf diesen Schulen nichts über unternehmerisches Handeln lernen. Deshalb will sie mit dem Geld von WeWork eine Grundschule eröffnen, unter dem Namen WeGrow. Die Kinder sollen unternehmerische Fähigkeiten lernen, Zeit auf einer Farm verbringen und Yoga machen. In einem Podcast erzählt Rebecca später:
Sie lernen dort alles über nachhaltigen Unternehmergeist, von Marketing über Mathe bis Wissenschaft. Wenn Sie etwas nicht verstehen, laden wir Leute von WeWork ein, eine Lehrstunde zu diesem Thema zu halten.
Die Schulgebühren oder Mitgliedsbeiträge liegen bei schlappen $42,000 pro Jahr. Mit Projekten wie WeGrow, WeLive und Rise by We dringen die Newmans langsam aber sicher in jeden Lebensbereich vor. Sie wollen sogar bestimmen, was ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter essen. Dick Markle wird 2018 als Leiter für Bauprojekte an der Westküste eingestellt.
Als ich bei WeWork anfing, meinte meine Frau: Ist dir aufgefallen, dass Adam Newman auf fast jedem Bild, egal ob in sozialen Medien oder in Zeitschriften, die Arme ausbreitet wie Jesus?
Markle lacht über diese Bemerkung und gibt nichts weiter drauf. Er mag die Firma, auch wenn sie eher unkonventionell ist.
Im Juli schickt Miguel McKelvey eine E-Mail im Namen der Gründer an alle Beschäftigten. WeWork wird vegetarisch. In der ersten Ankündigung hieß es, dass wir keine Restaurantbesuche oder sonstige Spesen mehr abrechnen durften, bei denen Fleisch gegessen wurde. Außerdem gab es die Regel, dass wir nichts mehr ins Büro mitbringen durften, was Fleisch enthält. Wenn man sich also für die Pause was von zu Hause mitnehmen und auf dem Betriebsgelände von WeWork essen wollte, durfte kein Fleisch in der Speise enthalten sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufen Sturm. Nach nur einem Tag nimmt WeWork das Fleischverbot auf dem Betriebsgelände wieder zurück. Aber bei den Spesen werden nur noch vegetarische Gerichte erstattet. Im Bauwesen erwarten die Kunden einfach, dass man sie bei Geschäftsessen auf ein Steak einlädt. Deshalb war das eine ziemliche Herausforderung. Letztendlich stiegen wir dann bei solchen Terminen auf Fischgerichte um. Die Gründer loben die ökologischen Vorteile des Vegetarismus und wollen das Unternehmen grüner machen. Newman gibt als Ziel aus, bis 2022 klimaneutral und plastikfrei zu werden. Doch für ihn selber scheinen andere Regeln zu gelten. Eins ist doch klar, wenn der Chef mit seiner Frau im großen Firmenjet um die Welt fliegt, belastet das die Umwelt wahrscheinlich mehr, als wenn jemand in der Mittagspause bei WeWork ein Sandwich mit Fleisch isst, oder? Und als das mit dem Fleischverbot aufkam, war in der Presse zu lesen, dass Adam Newman ein großer Fan von Lammfleisch ist. Markle stört nicht nur die Heuchelei. Ich glaube, dass mit den Methoden, die sie nutzten und die ich als Umprogrammierung bezeichnen würde, die Leute gezielt manipuliert werden sollten. Das klingt zwar extrem, aber sie wollten das Denken und die Denkprozesse der Mitarbeiter tatsächlich kontrollieren. Schon in den Jahren zuvor ist das jährliche WeWork Summer Camp ein Riesenevent. Doch nach Massas Investment wird es noch gigantischer. Hochrangige Musikacts treten auf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen sich näher und auch der gemeinsame Drogenkonsum scheint dazu zu gehören. Markles erstes Sommercamp findet etwa eine Autostunde südlich von London statt. Nach einem langen Flug landen er und seine Frau in London und werden mit einem Bus zum Festivalgelände gebracht. Doch es läuft alles andere als perfekt.
We get off the bus. It's
also, es regnete. Wir hatten zwar eine Regenausrüstung bekommen, aber es war dazu auch sehr kalt. Vor dem Einlass mussten wir 45 Minuten im kalten Regen stehen. Als wir dann endlich drin waren, hieß es erst einmal, das Zelt zu finden, das man uns vorher zugewiesen hatte. Wie 5000 andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen Markle und seine Frau nun unter 2.000 bis 3.000 Zelten ihr Zelt finden. Unser Zelt war genau am anderen Ende des Parks, also am weitesten vom Eingang entfernt. Ausgestattet war es mit einem Schlafsack und ein paar Handtüchern. Und das war's. Von Geschäftsreisen ist Markle etwas anderes gewöhnt. Ich weiß noch, wie ich mir in der ersten Nacht trotz Schlafsack und all meiner Klamotten den Hintern abgefroren habe und nicht schlafen konnte. Und dann hat's auch noch angefangen reinzuregnen. Markle hatte schon früher an Firmenausflügen teilgenommen und geht davon aus, dass dieses Treffen ähnlich ablaufen wird. Das WeWork Summer Camp war einfach anders. Es gab keine Kurse oder Workshops, es ging eher um das soziale Miteinander. Newman, McKelvey und Rebecca halten Reden. Sie sitzen unter einem weißen Baldachin auf der Bühne. Riesige LED-Bildschirme zeigen Newman in Großaufnahme, damit auch jeder im Publikum ihn sieht. Im Hintergrund ein strahlend blauer Himmel. Die WeWork-Mitarbeiter sitzen im Gras und schauen hoch zur Bühne. Adam Newman beginnt, über Waisenkinder zu sprechen.
Es gibt 150 Millionen Waisen auf der Welt. Doch schon das Wort ist schrecklich. Er stempelt diese Kinder ab.
Markle ist verwirrt. Was hat das denn mit der Vermietung von Büroflächen zu tun?
Wenn wir es richtig anstellen, könnten wir beschließen, das Problem der elternlosen Kinder anzugehen und innerhalb von 2 Jahren schon am Ziel zu sein. Dann kümmern wir uns um misshandelte Kinder, Minderheiten, Menschen, die ausgenutzt werden, den Welthunger,
Es gibt so viele Probleme, die wir eins nach dem anderen lösen könnten. Wir können alles schaffen, wenn wir es uns nur vornehmen.
Um mich herum nickten alle zustimmend. Ja, das schaffen wir. Aber ich war irritiert. War das ihr Ernst?
Es sollte auch darum gehen, das nächste WeWork zu bauen und nicht die Probleme der armen Kinder in der Welt zu lösen.
Newmans Ambitionen geraten völlig außer Kontrolle, genau wie seine Ausgaben. Er lässt sich eine Infrarotsauna und ein Tauchbecken in sein Büro bauen. Er veranlasst die Renovierung ganz neuer Büros und lässt kaum benutzte Möbel teuer ersetzen. Überall auf der Welt schießen neue WeWork-Gebäude aus dem Boden. Im September 2018 ist WeWork mit mehr als 465.000 Quadratmetern Mietfläche der größte Mieter in Manhattan. Masa überlegt, einen Mehrheitsanteil zu übernehmen und weitere 16 Milliarden zu investieren. Doch auch er hat Investoren, vor denen er sich erklären muss. Und die werden langsam nervös. Deshalb organisiert Masa im Herbst 2019 ein Treffen zwischen Newman und dem Leiter des Staatsfonds von Abu Dhabi, der Masas Investitionen mitfinanziert. Newman schlendert lässig zum Termin in einem Luxushotel. Er ist viel zu spät, trägt Sonnenbrille und scheint verkatert zu sein. Mit diesem Auftreten kann er bei seinem Geldgeber ganz und gar nicht punkten. Schon kurz nach diesem Treffen sind die angedachten 16 Milliarden vom Tisch. SoftBank will nur noch 2 Milliarden investieren. Zwar ist das immer noch viel Geld, aber das abgespeckte Investment wird als Signal verstanden. SoftBanks Vertrauen in WeWork scheint zu schwinden. Und WeWork braucht aufgrund seiner hohen Ausgaben dringend frisches Geld aus anderer Quelle. Man schmiedet Pläne, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Im Dezember 2018 reicht WeWork die ersten Unterlagen dazu ein. Nach außen hin scheint alles in Ordnung zu sein. Anfang 2019 gibt sich das Unternehmen sogar einen neuen Namen.
Das Startup heißt seit Dienstag The We Company.
Der CEO will damit zeigen, dass es um mehr geht als nur um Coworking.
Viele von Newmans Unterstützern sind von diesem Schritt begeistert. Unter anderem auch Schauspieler und Investor Ashton Kutcher. Bei einem Fernsehauftritt der beiden wird Newman gefragt, ob er enttäuscht über das gekürzte Investment sei. Stattdessen antwortet Kutcher für ihn.
Es ist das zweitgrößte Investment aller Zeiten. Ich habe in das bisher größte investiert.
Ändert das etwas am Zeitplan für den Börsengang?
Nein, überhaupt nicht. WeWork ist stets bereit. Der Zeitpunkt muss aber gut für die Mission der Firma sein.
Die wäre?
Das Bewusstsein verändern.
Scott Galloway findet das Gerede von der edlen Weltrettermission und Konzepte wie We Grow einfach nur absurd. Es grenzt an Größenwahn. Selbst wenn man sagt, okay, das mit dem Coworking haben die wirklich gut drauf. Wieso sollten die deshalb was von Grundschulen verstehen? Für mich ist das einfach ein krasses Zeichen der Selbstüberschätzung. We Live und das Fitnessstudio sind ja auch solche Fälle. Diese ganzen Zusatzkonzepte haben nichts miteinander zu tun, außer dass sie daran geglaubt haben, es umsetzen zu können. Und dass irgendwie Gemeinschaft eine Rolle spielt. Anfang 2019 spricht Galloway in seinem gemeinsamen Podcast mit Kara Swisher über WeWork und prophezeit Folgendes.
Für 2019 sehe ich einen Absturz kommen. Es wird ein sehr schlechtes Jahr für WeWork werden.
Interessant.
Und tatsächlich sollte 2019 das Schicksalsjahr für WeWork werden. Und Scott Galloway und andere Skeptiker sollten Recht behalten.
Es steht Insiderhandel im Raum, insbesondere durch den CEO.
Sie haben mehr Geld verloren als Uber. Sie haben 1,9 Milliarden Dollar verbrannt. Das ist mehr, als was sie mitgebracht hatten. Mehr als ihre Einnahmen.
Wir wollen WeWork nicht. Egal zu welchem Preis. Ich finde, das ist einfach zu abgehoben. Ich will das einfach nicht.
Das hören Sie in der nächsten Episode von WeCrashed von Wondery. Dies ist Episode 4 von WeCrashed, der Aufstieg und Fall von WeWork. Wenn sich Idealismus und Gier in der realen Wirtschaft ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.
Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Der ursprüngliche Moderator dieser Serie war David Brown. Die weiblichen Rollen spricht Shirin Lotze. Natalie Robemid hat diese Geschichte geschrieben. Heather Schuring hat sie recherchiert. Das Sounddesign stammt von Jake Gorski. Unsere Berater sind Corey Weinberg von The Information und Scott Galloway. Weitere Recherchen stammen von Sarah Kessler. Caleb Bissinger ist unser Associate Producer. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lower Backman, George Lavender und Marshall Louis. Verantwortlich für die Sendung ist Hernan Lopez für Wondery.